Es ist also so, 5. Mose 28 wird in der Synagoge nur mit verhaltener Stimme vorgetragen. Bei der Schriftlesung.
Vorschrift. Oder die ganze Tora, oder das ganze Alte Testament, wenn man das vorliest in der Synagoge, dann wird das ja gesungen. Im hebräischen Text hat fast jedes Wort hat ein Zeichen, das bedeutet eine Melodie, Floskel. Also das ganze Alte Testament ist eigentlich ein Liederbuch, ja? Und so wird also die ganze Bibel vom Chazan vorgesungen bei der Lesung, oder alle Stellen, die zur Schriftlesung gehören. 5. Mose 28 ist Vorschrift, darf nur mit verhaltener Stimme vorgetragen werden. Also dramatisch, wenn diese Flüche gelesen werden in der Synagoge. Und das kommt jedes Jahr einmal vor, dass die Lektüre gemacht werden muss. Also man ist sich sehr wohl bewusst der Erfüllung dieser Kapitel. Aber das große Problem ist, was ist eigentlich die Ursache, dass es zu der Katastrophe gekommen ist ab dem Jahr 70? 2000 Jahre Exil, Blut und Tränen. Und da wird im Talmud bereits von den Rabbinern kurz nach der Zerstörung Jerusalems in den folgenden Jahrhunderten wird da groß diskutiert, was war eigentlich der Grund, der zur Katastrophe und Zerstörung des Tempels führte. Und sie geben dann verschiedene Gründe an, ja, es war soziale Ungerechtigkeit da und alles Mögliche. Man sucht also nach Gründen, um eine Ursache zu finden, die eben nicht in der Verwerfung des Messias begründet ist. Aber soziale Ungerechtigkeit, das kann man auf alle anderen Jahrhunderte auch beziehen, nicht wahr? Also irgendwie muss ja in der Zeit vor dem Jahr 70 etwas ganz, ganz Schwerwiegendes geschehen sein, dass so etwas gekommen ist. Wenn wir denken an das babylonische Exil, das dauerte 70 Jahre. Und was war der Grund? Das wird ganz klar gesagt in den Propheten und auch in den König- und Chronikerbüchern, Götzendienst. Also der Verstoß gegen das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 70 Jahre. Aber was sind 70 Jahren verglichen mit 2000 Jahren? Es muss also etwas geschehen sein, das noch schwerwiegender ist als Hinkehr zu falschen Göttern. Und es ist die volle Verwerfung des Gottes Israels. Und das ist natürlich ein Punkt, wo... Das ist der wunde Punkt. Sie haben keine genügende Begründung dafür, warum 5. Mose 28 ab dem Jahr 70 so in Erfüllung gegangen ist. Und da kann man darauf hinweisen, dort ist der entscheidende Wendepunkt gekommen mit der Verwerfung des Messias. Aber wichtig ist dann, man darf nicht einfach von Kollektivschuld sprechen. So quasi, als wäre jeder Jude an der Kreuzigung damals schuldig. Das geht ja nicht. Der Jude von heute war ja nicht vor 2000 Jahren dort. Aber da muss man es so aktualisieren. Das war die Generation. Damals. Und insbesondere die Leute, die damals in Jerusalem waren. Auch nicht die Juden einfach schlicht in der ganzen Welt, die mit der Kreuzigung zu tun hatten. Aber jede Generation wird eigentlich neu wieder vor die Frage gestellt, für oder gegen den Messias, den Mann aus Galiläa. Und mit dem, wie jeder persönlich das beantwortet für sich, wird die Verantwortung wieder neu aktuell. Und so ist der Fluch über die Generationen hin zu erklären. Es ist nicht einfach ein Fluch, der von den Vorvätern gekommen ist und man hat gar nichts dafür, sondern jede Generation muss sich wieder neu entscheiden, will ich den Erlöser annehmen oder ablehnen. Und dann kann man das Ganze natürlich noch weiter ausweiten. Warum hat Gott eigentlich das Volk Israel auserwählt? Er hat es auserwählt, damit es ein Prototyp sei für alle anderen Völker. Gott wollte anhand von Israel zeigen, was geschieht, wenn ein Volk gehorsam ist. Im Buch Josua sehen wir, wie sie gehorsam waren. Und dann schreibt Josua, dass alle diese Segenssprüche sind über Israel gekommen. Kein Wort fiel dahin. Josua 22. Und dann auch unter Salomo, wo die größte Blütezeit gekommen ist, wird das wiederholt. Kein Wort von all diesen guten Worten des Herrn dahin gefallen ist. Gott will zeigen, es lohnt sich. Und er will zeigen anhand von Israel, es lohnt sich nicht,
den Götzendienst
zu fallen und den Erlöser abzulehnen.
Das sind die beiden Punkte.
Aber das ist die Botschaft für die ganze Welt. Und darum darf man das ja nicht irgendwie so missbrauchen für antisemitische Überlegungen,
sondern muss man sagen, ja, das.
Die Frage stellt sich jetzt auch jedem Nichtjuden.
Wo stehst du? Wie entscheidest du dich?
Denn in 5. Mose
28,
Vers
45,
noch ein Wort.
Und alle diese Flüche
werden über dich kommen und dich verfolgen und dich treffen, bis du vertilgt bist.
Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Satzungen zu beobachten, die er dir geboten hat. Und sie werden dir zum Zeichen und zum Wunder sein an dir und an deinem Samen bis in Ewigkeit. Da haben wir das Wort Zeichen und Wunder.
Der hebräische Ausdruck Zeichen und Wunder kann auch übersetzt werden mit Warnung und Vorbild. Für wen eine Warnung?
Für alle anderen Völker.
Für wen ein Vorbild? Für alle anderen Menschen. Und Gott will damit zeigen, was ist für eine Katastrophe gekommen durch die Ablehnung des Messias. Aber jeder Nichtjude, der den Messias auch ablehnt, kommt auf eine viel größere Katastrophe, nämlich die ewige Verdammnis. Noch viel schrecklicher als das, was wir uns vorgestellt haben in diesen Bildern aus der Holocaust-Zeit. Ewige Verdammnis. Und so hat Gott also dieses Volk als Warnung und Vorbild gegeben für eine gerichtsreife Welt, damit sie noch die Hand des Erlösers rechtzeitig ergreift. Darum dann auch Kapitel 30.
Das ist so feierlich. Wir müssen uns Mose, den alten Mose, vorstellen, am Eingang zum verheißenen Land. Er warnt das Volk nochmals eindringlich im Blick auf seine Geschichte, die kommen sollte. 30,19. Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch.
So wähle das Leben, auf das du lebest, du und dein Same, indem du den Herrn deinen Gott
liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhangst.
Denn das ist dein Leben. Er sagt Leben und Tod vorgestellt.
Und dann sagt er nicht, jetzt könnt ihr wählen, was euch
interessant dünkt. Sondern es ist ein Befehl der Tora. Wähle das Leben. Das ist ein Befehl. Jeder Mensch, der das Leben nicht wählt, begeht Befehlsverweigerung dem Allmächtigen gegenüber. Der Befehl des Gesetzes heißt, wähle das Leben, das du lebst, auf das du lebst. Und so können wir das natürlich grandios evangelistisch ausnutzen und können sagen, na schaut, wir reden von Fakten. Schauen wir zurück auf 2000 Jahre jüdische Geschichte.
Es zeigt, es lohnt sich, wähle das Leben,
auf das du lebst. Sonst noch eine Frage? Ja, das ist natürlich ein Bezug auf die ganze Botschaft des 5. Buches Mose. Heute muss man auch nicht meinen, nur ein bestimmter Tag, sondern heute kann auch eine Zeitperiode sein. Ich würde sagen, heutzutags, da meint man auch, oder auch würde sagen, heute sagt man das so und so. Da meint man nicht jetzt an diesem Tag, nur am Samstag, sondern man meint eben in der jetzigen Zeitperiode. Und was ich dir heute vorstelle, das ist diese Zeit, wo Mose diese Reden gehalten hat in den Ebenen Moabs. Und da hat er eben das ganze Gesetz gewissermaßen wieder aufgenommen, die früheren Gebote, und sie erklärt und gedeutet, wie das im Land dann praktiziert werden soll. Ja, noch etwas? Ich habe da noch schriftlich eine Frage bekommen. Der Segen Aarons wird in der evangelischen Kirche zum Abschluss oft gesprochen. Was ist davon zu halten? Es ist vielleicht noch wichtig zu wissen, in der Zeit der Evangelien wurde Auch damals wurde der Priestersegen tagtäglich im Tempel gesprochen. Und zwar immer der Priester, der ins Heiligtum ging, um zu räuchern, der das Los getroffen hatte, der durfte dann den Segen sprechen, wenn er herauskam, und die Volksmenge war ja zum Beten jeweils versammelt. Das ist genau die Situation von Johannes, dem Täufer, sein Vater. Zacharias kam ja heraus und dann sollte er das Volk segnen. Und zwar musste er dann die Hände auf Kopfhöhe, über dem Kopf halten und sprechen. Jevarecha Adonai veYishmerecha, der Herr segne dich und behüte dich und so weiter. Aber er konnte das dann eben nicht in diesem Fall. Also Gott hat das so eingerichtet, dass dieser Segen tagtäglich für Israel gesprochen wurde. Und natürlich weckt das den Wunsch, dass man das in der Gemeinde eben diesen Segen auch hat. Nun ist es nicht eben als Institution so eingerichtet worden im Neuen Testament. Dennoch haben wir Hinweise auf das Segnen, zum Beispiel 1. Petrus 3, Vers 8 und 9. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbet. Das ist ein neutestamentlicher Aufruf, segnet. Nun, vielleicht sind wir ein bisschen in Verlegenheit, ja, wie sollen wir das jetzt konkret tun? Das wird uns nicht gesagt. Es wird nicht als Institution gesagt, so und so. Aber ich meine, nur schon wenn wir uns einander manchmal beim Auf Wiedersehen sagen, gewisse Dinge wünschen, alles Gute wünschen. Gut, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen, aber eigentlich sind das Segensworte. Und ihr seid berufen zum Segnen. Natürlich hat das Wort an sich keine Kraft, genauso wie der Priestersegen Aarons hat keine Kraft. Außer eben, Gott sagt er dort, und ich werde, wenn sie den Priestersegen sprechen, und ich werde sie segnen. Also es ist, das Segnen hat gewissermaßen eine Funktion wie das Beten. Ist eigentlich in dem Sinn eine Bitte an Gott, dass er den Segen bewirkt. Es ist nicht in unseren Worten, liegt nicht die Kraft des Segens. Aber Gott sagt, und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen, und ich werde, es ist betont, und ich werde sie segnen. Also das. So viel zu dem. Sonst noch etwas?
Nochmal wegen der Umverwandlung. Wenn ich recht verstehe, war das, wir stehen schon vor dem Ziel, dass die 40 Jahre der Wüste im Herrn ihren Kopfstern der Bestimmung und gelobte Landung.
Ja.
Und das Ungehorsam ist so lange geworden.
Genau. Und das zeigt ja gerade das vierte Buch Mose interessanterweise. Im zweiten Buch Mose, da haben wir noch nichts davon, oder? Obwohl auch dort der Anfang der Wüstenwanderung beschrieben wird. Aber dort wird gezeigt, wie durch die Rebellion und durch die Auflehnung Gott die Wüstenwanderung verlängern musste um 38 Jahre. Genau. Aber das liegt wieder auf der gleichen Linie, um zu zeigen, es lohnt sich nicht, Auflehnung und Rebellion gegen Gott, sondern Hingabe, Liebe und Nachfolge, das bringt Gottes Segen. Noch weiteres? Vielleicht noch etwas Wichtiges möchte ich zeigen. Jetzt haben wir gesehen im fünften Buch Mose Gottes Ankündigungen des Landverlustes Israels. Und das ist gerade interessant in unserer Zeit, wo man so viel über Land für Frieden spricht, oder? Wir sehen, Israel hat alles verloren, sein ganzes Land. Und das war so angekündigt im Gesetz Mose. Aber wenn wir mal aufschlagen, 1. Mose 12, da finden wir Abraham, den Stammvater Israels, herausgerufen aus Ur in Chaldäa. kommt er endlich ins Land. 1. Mose 12, Vers 5, kommt er ins Land Kanaan. Und jetzt lese ich Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Lande. Sind wir uns klar, was die erste Ortschaft ist, die erwähnt wird? Sichem, Nablus, zwischen Ebal und Gerizim. Und jetzt, der Herr erscheint zum ersten Mal. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Eigentümlich, oder? Ausgerechnet an eine der umkämpftesten, heißesten Stellen heute, dort kommt Abraham die erste Zusage: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Da konnte er herumschauen. Wo ist er? Im Westjordanland. Und Gott wiederholt diese Verheißung und bindet sie ein in ein Bündnis. In 1. Mose 15, Vers 9, ruft Gott Abraham auf, einige Tiere herbeizubringen. Vers 9, da sprach er zu ihm: Hole mir eine dreijährige Ferse und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er holte ihm diese alle und zerteilte sie in der Mitte und legte die Hälfte eines jeden der anderen gegenüber. Was macht Abraham hier? Er schlachtet Tiere, dann zerschneidet er sie in zwei Teile, immer eine Hälfte auf gegenüber der anderen Seite, sodass es dazwischendurch eine Straße gab. Das war die übliche Art im alten Orient, Bündnisse zu schließen. Also wenn ein Stadtkönig ein Abkommen schloss mit einem Vasallen im Nahen Osten, dann töteten sie Tiere in dieser Art, machten eine solche Straße. Dann wurden die Bedingungen des Bundes, des Abkommens, des Vertrages genannt und beide Parteien liefen dann durch diese Straße hindurch. Und sie verpflichten sich für die Abmachungen. Wenn sie es nicht einhalten, dann soll mit ihnen geschehen, was mit den Tieren geschehen ist. Also, so war, hat man Bündnisse gemacht. Und jetzt macht Gott mit Abraham einen Bund. Und was geschieht in Vers 12? Und es geschah, als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Das hebräische Wort Tardema, tiefer Schlaf, das ist das gleiche Wort wie bei Adam, als Gott ihm dann die Rippe entfernte. Und dort war es sogar eine Narkose. So tiefer Schlaf. Also Abraham in einen ganz tiefen Schlaf. Und dann sieht Abraham passiv, sieht er, Vers 17, was geschieht. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. An selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Was ist geschehen? Der Bund wird besiegelt, aber nur einseitig. Abraham kann gar nicht hindurchgehen. Nur die Schechina, die Feuersäule, Gottes Gegenwart geht hindurch. Das heißt, Gott verpflichtet sich einseitig für dieses Abkommen. Und Gott verpflichtet sich bei Nicht-Einhaltung dieses Bundes, nehme ich alles auf mich. Dann geschieht mit mir, was mit diesen Tieren geschehen ist. Das heißt, der Abraham-Bund war vollständig einseitig und damit auch die Verheißung des Landes, übrigens vom Strom Ägypten bis zum Euphrat, ein bisschen mehr als heute ganz Israel mit den besetzten Gebieten. Und Gott ist bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen. Das wird uns gezeigt im ersten Buch Mose. Aber nachher sehen wir, ab 2. Mose 19, Israel kommt unter den sinaitischen Bund. Gott schließt einen neuen Bund und der ist zweiseitig. Israel verpflichtet sich, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Dreimal. Ab Kapitel 19, 2. Mose. Ein zweiseitiger Bund. Und Mose sagt in der Bundeserklärung, in der Vertragsverlesung, noch in 5. Mose 28, was geschehen wird bei Nichteinhaltung des Bundes. Und Israel ist dann unter Josua ins Land gegangen. Und da ist alles gekommen. Die 10 Stämme weg, die 2 Stämme nach Babylon, dann kurz nochmals zurück, die Verwerfung des Messias und dann weg unter alle Völker für 2000 Jahre. Das heißt, durch den sinaitischen Bund hat Israel alles verwirkt, alles verloren. Und jetzt plötzlich, 882, erste Aliyah, die Juden kommen aus Russland und wandern ein nach Palästina. Und es kommt eine Einwanderungswelle nach der anderen, 20. Jahrhundert, Millionen kehren zurück aus allen 5 Kontinenten, aus über 140 Ländern. Der Staat wird neu gegründet. Ja, was ist los? Sie haben doch alles verwirkt. Alles verwirkt. Aber es gibt noch einen Abrahamsbund. Und Gott sagt in Hesekiel 36, ich werde euch herausholen aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und er sagt, um meinetwillen tue ich es. Denn wie würde mein Name entweiht werden unter den Nationen? Also was wir heute sehen, ist Gottes Gedenken an den Abraham-Bund, der völlig einseitig ist. Das heißt, Israel bekommt den Segen des Landes, aber aus reiner Gnade, wenn es um Verdienst geht, nur Verlust. Aus reiner Gnade bekommen sie das Land und das zeigt uns nach 4000 Jahren, dieser Bund aus dem ersten Buch Mose ist nach wie vor gültig. Und das Gewaltige ist, Gott hat die Verantwortung übernommen für den Abrahamsbund einseitig und der Herr Jesus ist am Kreuz von Golgatha, den Opfertod, gestorben. Und das ist die Grundlage für Israels Segen der Zukunft. Aber eigentümlich ist, dort ist auch der Höhepunkt gewesen, in der Verwerfung des Messias, das zur Katastrophe des sinaitischen Bundes geführt hat. Nicht wahr? In Golgatha ist die Ursache für den Fluch des sinaitischen Bundes und es ist gleichzeitig die Ursache, die Grundlage für den Bund des Segens im abrahamitischen Bund. Also es ist ganz gewaltig zu sehen, diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge, sodass wir wirklich mit Paulus sagen müssen, O Tiefe des Reichtums, wie unausspürbar sind seine Wege. Aber das ist doch sehr interessant zu sehen, wenn wir die 5 Bücher Mose überblicken. Im ersten Buch Mose haben wir den Abrahamsbund, den Gnadenbund und im 5. Buch Mose ganz ausführlich den sinaitischen Bund, der zu Fluch führt. Und so ergänzt sich eben wieder das erste Buch Mose und die 5 Bücher Mose als ein Ganzes. Und gewaltig eben, Gottes Verheißung für das Land ist zum ersten Mal gegeben in Sichem. Da, wo der sinaitische Bund Segen und Fluch verkündigt hat. Und das zeigt uns dann auch, wir schauen jetzt heute einfach die 5 Bücher Mose an. Aber jetzt könnten wir weitergehen in der Betrachtung der Bibelbücher, dann käme das Buch Josua. Und das Buch Josua ist die perfekte Fortsetzung der 5 Bücher Mose. Denn jetzt geht es um die Landnahme. Also das, wovon im ersten Buch Mose die Rede war, mit dem Abrahamsbund, und das, wovon die Rede war im 5. Buch Mose mit dem sinaitischen Bund. Und sie gehen hinein ins Land und sie nehmen das Land ein. Und dann schauen wir mal Josua 24. Josua warnt nochmals das Volk, dass wenn sie ungehorsam sind, werden sie das Land verlieren. Kapitel 23. Und um das zu bestätigen, versammelt er sie in Kapitel 24, Vers 1. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. So unglaublich. Ausgerechnet wieder das Sichem im Westjordanland. Und nun, was geschieht noch? Vers 25. Josua bestätigt für die neue Generation nochmals den sinaitischen Bund. Vers 25. Und Josua machte einen Bund mit dem Volk an selbigem Tag und stellte ihm Satzung und Recht zu sichern. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Doch eigenartig, was ist das Heiligtum des Herrn? Die Stiftshütte ist doch nicht in Sichem. Wo war die? Wo war die Stiftshütte damals? Nach Kapitel 18, Vers 1, in Silo. Und da sind wir in Sichem und er stellt einen Stein auf bei dem Heiligtum des Herrn. Ja, jetzt müssen wir wieder zurückdenken, 1. Mose 12. Abraham hat doch dort bei der Terebinte Mores, hat er einen Altar aufgerichtet. Ein Heiligtum unter freiem Himmel. Da stellt Josua den Stein auf. Da, wo Abraham die Verheißung bekommen hat, deinem Samen werde ich dieses Land geben. Und wir lesen weiter. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, einen jeden in sein Erbteil. Ja. Und die Archäologie in Sichem hat die mittlere Bronze 2b schön freigelegt dort und den Stein an dieser Stelle wieder aufgerichtet. Einen gewaltigen 2 Meter großen Stein. Er steht dort, wenn man nach Nablus geht, kann man ihn besichtigen. Da steht er. Dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört. Ausgerechnet da in Nablus im Westjordanland steht der Stein nach 3500 Jahren noch als Zeuge für diese Sache. Also Josua wiederholt gewissermaßen den sinaitischen Bund und dann können wir durch alle Geschichtsbücher hindurchgehen. Und was ist das letzte Geschichtsbuch? Wir kommen durch die ganze Geschichte bis 2. Chroniker und das Volk kommt nach Babylon. Wegführung, Verlust des Landes. Aber dann haben wir weitere Geschichtsbücher, Esra, Nehemia. Oh, sie kommen zurück ins Land. Und dann kommen die Propheten und sie zeigen, aber ihr werdet schlussendlich zerstreut werden über die ganze Welt. Aber am Ende der Tage wird der Herr euch aus reiner Gnade zurückführen. Also, wir sehen, wie die weiteren Bücher des Alten Testaments zeigen, Israel nimmt das Land ein und verliert es wieder, um am Ende der Tage zu erkennen, wir können Gott nichts bringen, wir können nichts leisten, wir können nur durch Gnade gesegnet werden. Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Es ist ein Unterfangen der Jahrtausende, mit dem Gott zeigen wollte der ganzen Welt, allein durch Gnade. Das, was die Reformatoren so gewaltig entdeckt haben. Es geht nicht mit Leistung, sondern allein durch Gnade. Und das wird bereits im Gesetz Mose im Kern angelegt. Die Tatsache, es geht nur durch Gnade.
Untergegangen ist vor 4000.
Ja, genau.
Nachdem andere Völker auch da gewesen sind und verschwunden sind,
dieses Volk existiert noch. Ja, das ist das Wunder der Gnade, der bewahrenden Gnade Gottes, genau. Und auch in dem abrahamitischen Bund hat sich bis über 4000 Jahre immer bewahrheitet, Vers 3, 1. Mose 12, Vers 3, und ich werde segnen, die dich segnen, und werde fluchen, die dir fluchen. Ägypten hat Israel geflucht, und einen Völkermord begangen. Dann kam der Zusammenbruch des ägyptischen Reiches durch die 10 Plagen. Ich werde fluchen, die dir fluchen. Dann finden wir später, wie die Assyrer in Hass gehandelt haben und die 10 Stämme weggeführt haben. Was ist geschehen 100 Jahre später? Im Jahr 612 fiel Ninive, das uneinnehmbare assyrische Reich brach zusammen, krachend und tosend. Dann kamen die Babylonier und haben die zwei Stämme weggeführt und haben im Hass gegen Israel gehandelt, gegen die Juden gehandelt. Und was geschah? Einige Jahrzehnte später kamen die Perser und eroberten das babylonische Reich mit einem Schlag, gewissermaßen. Und dann haben die Perser sich am Ende ihrer Herrschaft massiv an den Juden vergangen. Und dann kam Alexander, ein junger Mann, 20 Jahre alt, mit ein paar tausend Soldaten, schlug das ganze persische Reich in etwas mehr als 10 Jahren zusammen, bis nach Indien. Und dann haben sich die Nachfolger aus dem Alexanderreich an den Juden vergangen. Und dann schlugen die Römer schlussendlich alle Reste des Alexanderreiches kaputt. Und so ging die Geschichte weiter. Und wir kommen bis ans Ende des letzten Jahrhunderts. Da hat sich das Zarenreich ganz massiv an den Juden vergangen. Und dann kam die kommunistische Revolution. Und Russland wurde 70 Jahre in Eisen und Ketten verwahrt. Das Dritte Reich sollte eigentlich 1000 Jahre dauern. Und nach einigen Jahren war alles am Boden zerschlagen. Und es sind 12 Millionen Tote, Verletzte und Verwundete aus dem Dritten Reich. Das war das Endergebnis nach 1945. Dann wurde der Staat Israel gegründet und die arabischen Nachbarn stürzten sich auf sie los im Unabhängigkeitskrieg. Und nach anderthalb Jahren waren alle besiegt. Israels Grenzen waren noch größer als vorher. Israels Landbesitz. Dann kam der Sinai-Krieg in den 50er Jahren, wurden wieder geschlagen. Kam der Sechstagekrieg, nach 6 Tagen waren alle geschlagen. Ein Existenzkrieg nach dem anderen. Und jedes Mal wurden diese Völker, kamen sie unter den Fluch. Also das hat sich dramatisch, eben durch die Jahrtausende bis heute, hat sich der abrahamitische Bund bewahrheitet. Ja, aber Pause müssen wir doch noch machen.